You are now about to witness the strength of fight knowledge.
Du wurdest mir vorgeschlagen von einem Zuhörer und in der Regel ist es so, wenn Leute mir andere Gäste vorschlagen, die ich nicht kenne, dann google ich die erstmal und gucke, wer das ist und dann bin ich auf deinen Instagram-Account gekommen und habe gedacht, anhand der, du hast ja auch einen eigenen Podcast, wenn ich richtig liege, anhand der Bilder, anhand der Videos, anhand deines Gesichtes, denke ich, habe ich mir gedacht, es scheint ein fähiger Typ zu sein. Deswegen habe ich dich eingeladen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ruf der Jene, der Kampfsport-Podcast. Und zu Gast habe ich den Oliver Oberst. Und du kannst gleich einmal kurz erklären, was du machst. Ich muss aber jetzt kurz dir auch nochmal erklären, das habe ich jetzt gerade im Vorgespräch nicht gesagt, das wollte ich extra aufheben. Der Podcast ist jetzt, der geht jetzt, glaube ich, ins dritte Jahr. Und das Thema Wing Chun war immer so ein Thema. Hatte auch mit einigen schon mal so ein bisschen Kontakt, aber keiner hat sich, ich will jetzt nicht sagen bereit erklärt, aber keiner hat sich gefunden, um mit mir über Wing Chun zu reden. Jetzt gibt es natürlich sehr viele, was heißt sehr viele? Es gibt sogar einige Vorurteile, wenn du mit irgendwelchen Selbstverteidigungsleuten kommunizierst, dass die sagen, ja, Wing Chun ist nicht mehr up to date. Aber was ich besonders spannend fand, und ich hoffe, dass das stimmt noch, du hast dich irgendwann, hast du dir das Ziel gesetzt, über die Selbstverteidigung hinaus, das Wing Chun im MMA zu etablieren. Und ja, das finde ich extrem gut. Du hast, ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht übel, aber du hast ein Gesicht, als würdest du gerne ballern. Verstehst du, was ich meine? Du bist, glaube ich, kein Theoretiker. Ja. Deswegen habe ich gedacht, nein. Der Junge ist gut hier. Stell dich doch mal ganz kurz vor, was du machst, wo du herkommst. Und dann würde ich gerne darüber mit dir reden.
Jawohl. So, ja, mein Name ist Oliver Oberst. Ich bin 44 Jahre alt. Ich komme aus der Kölner Region. Ja, ich mache Wing Chun seit 1999 und habe mir dann so 2010, 2011 rum das Ziel gesetzt, das Wing Chun vollkontaktfähig zu machen und das halt für den MMA-Sport zu etablieren. Das wäre jetzt so die Kurzfassung.
Ja, ich kenne von Wing Chun kaum was. Also man hat das so in den 90ern so ein bisschen mitbekommen. Ich weiß, der Nachbar stand im Garten, hat da so ein paar Sachen geübt und da ist man dann als Kind hin und sagt, was machst du da? Und dann, ja, Wing Chun, das ist der Shit überhaupt. Und ich habe aber im Nachhinein immer so gedacht, eigentlich ist es konzipiert worden, um generell im Vollkontakt so ein bisschen zu stehen. Oder liege ich da falsch?
Ja, da gehen auch so, sag ich mal, die Meinungen weit auseinander, ne, was jetzt so die geschichtlichen Hintergründe angeht und so, ja. So rein realistisch, das, was ich so recherchiert habe in meinen langen Jahren, ist, dass es eigentlich für Waffenkampf gedacht war. Also die Messer waren zuerst da, kann man sagen. Und dann hat sich das aus den Messern rückwärts, sagen wir mal, ins Waffenlose entwickelt, dann auch durch den Boxeraufstand dann, ne, von 1898 bis 1901. So, da wurden ja eh dann die Kung-Fu-Leute entwaffnet, so dass sich dann auch da das vermehrt auf die waffenlose Anwendung konzentriert hat. Ne, aber hat die den Entwicklungshöhepunkt erreicht durch politische Umstände, möchte man sagen.
Erzähl mal kurz von dem Boxeraufstand, weil da höre ich ja zum ersten Mal von. Was war da genau?
Ja, das war so ähnlich, ja, also hoffentlich reißt mich da kein Geschichtskundiger hier auseinander, aber das war so ähnlich, wie das mit den Samurais gelaufen ist. Das heißt, die schwachen Menschen, die nicht kämpfen konnten, die haben irgendwann von den westlichen Leuten Waffen bekommen, ne? Und im Tausch gegen Macht und Einfluss natürlich. So, und dann haben die neu bewaffneten, nicht kämpfenden Menschen, ja, haben dann halt die Samurais entwaffnet und haben denen die Zöpfe abgeschnitten und waren dann die neue Autorität. Und das ist in China so ähnlich abgelaufen, dass da auch westliche Leute politische Entscheidungsträger so beeinflusst haben, haben die dann mit Waffen beliefert, Schusswaffen muss man dazu sagen, ne? Und die konnten dann natürlich ihre Polizei, Soldaten oder was auch immer mit Schusswaffen ausrüsten, so dass die dann dadurch über dem Skillset der Kung-Fu-Leute standen. Ne? Ist ja klar, Schusswaffe hat das alles verdrängt. So, und da wurden dann offiziell die Kung-Fu-Kämpfer entwaffnet. Also, ne, die durften dann nicht mehr mit Waffen rumlaufen, genauso wie die Samurais. So, und das wurde dann alles auch nur noch recht undercover so mäßig trainiert. Ne? Die haben das hinter verschlossenen Türen gemacht, ne, so weil halt keiner erwischt werden durfte. Ne? Das war halt ein
Verstehe.
Machtwechsel. Ne?
Wie ist denn Wing Chun momentan so in China so angesehen? Ich habe letztens ja mitbekommen, ich weiß nicht, der Name sagt ja bestimmt was, Xu
Ja,
Xiaodong, ne?
natürlich,
Der
ja.
ja, ich will jetzt nicht sagen, sich das Leben selber zur Hölle gemacht hat, aber der ist ja in diesem Social Credit ganz weit abgesunken. Das heißt, China hat ihm
Ja.
ja, hat ihm ja alle Rechte entzogen. Er darf noch nicht mal mehr im Flugzeug sitzen, er darf noch nicht mal sich ein Flugticket kaufen, er darf, glaube ich, noch nicht mal Eigentum besitzen und, und. Wie ist das
Ja.
denn in China momentan, was Wing Chun angeht? Wird das so gepflegt wie einen nationalen Schatz oder gibt es da irgendwelche Stimmen, die sagen, ja, wir müssen das so wie du jetzt, wir müssen das doch so ein bisschen mal modernisieren oder doch wieder dahin zurückbringen, wo es letztendlich eigentlich herkommt, quasi aus dem Vollkontakt, quasi aus dem Kampf überhaupt, weil ich hatte ja zu Beginn gesagt, du, wenn man deine Instagram-Fotos, Videos, wenn man dein Profil sieht, man sieht, du hast Bock, dich ja im Kontakt mit anderen zu treten.
Ja.
Aber einige WTler, denke ich, so geht es mir auch bei einigen Krav Maga-Leuten, die haben nicht verlernt, aber die nehmen dann die sanftere Art und Weise und versuchen so wenig wie möglich im Sparring überhaupt sich zu beweisen. Ist das in
Ja.
China auch so oder gibt es da irgendwie so einen
Also
Rückhalt?
das Wing Chun selbst ist für China ein Exportprodukt, mit dem enorm viel Geld verdient wird, ja, also weltweit, ne? So sind ja am Ende dieser ganzen Finanzketten sitzen ja Chinesen, ja, Hongkong-Chinesen, Festland-Chinesen, so die das Geld jetzt von den ganzen Organisationen, von den westlichen Leuten so kassieren und so weiter. So, und da ist das so eine Art Schatz auf jeden Fall. So, und die wollen das nicht verändern, weil das ja die Kultur angreift. Ja, so das, jetzt muss man das auch so sehen, dass das Wing Chun durch diese chinesische Kultur, also auch von A bis Z so voll durchtränkt ist. Ja, das heißt, in China ist es ein kultureller Background, dass wenn jetzt jemand älter ist, dass ich dem meine Ehrerbietung darlege, ne? Dass ich mich weit verbeuge und dass ich mit sehr viel Respekt bin und solche Sachen. Ne? Das ist aber nicht nur beim Kung-Fu so, das ist im Generellen so, in allem. Ne? Also die haben eine ganz andere Verhaltensstruktur, als wie das jetzt hier so ist, sagen wir mal, den Älteren gegenüber. Ne? Das war jetzt mal früher auch so, das verroht aber immer mehr mit der Zeit hier. Das haben die schon mal nicht, so dass das ein kulturelles Ding ist, dass wenn der Meister, egal wer sich da Meister nennt, wenn der Meister sagt, das ist so, dann ist das so, dann wird da halt nicht diskutiert. Weil der Meister ist älter und der macht das auch schon länger. So dass diese Strukturen eigentlich der Grund dafür sind, warum das Wing Chun Low Level ist. Weißt du?
Ja, was ja nicht immer zum Vorteil ist. Nur weil einer älter ist oder das länger macht, muss es ja nicht heißen, dass es generell auch gleich besser ist. Weil ich sage jetzt mal, die jungen
Ja,
Leute
richtig.
setzen ja auch so neue Impulse, ne? Die gehen ja auch,
Ja.
sage ich mal, mit der Zeit und sagen, vielleicht können wir, so wie du jetzt, das im MMA so ein bisschen etablieren. Dass sie
Ja,
sagen, wir
richtig,
versuchen
richtig.
da so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt zu setzen.
Ja, genau. So, da kommen aber die Chinesen selber nicht drauf. So, die westlichen Leute sind jetzt auch fast 50 Jahre lang nicht darauf gekommen, ja, sondern haben auch neben dem Wing Chun die chinesische Kultur importiert und haben sich das zunutze gemacht, dass dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis so auf Unterwürfigkeit basiert, ja, so dass da nichts in Frage gestellt wird und naja, da haben auch viele Wing Chun Leute gemerkt, so ey, guck mal, ist egal, was ich den Leuten hier erzähle, so, ne, die kaufen mir alles ab, weil dieses Sozialverhalten programmiert wurde, ne, so, und Das war der Stein des Anstoßes, wo es dann auch eher bergab ging als irgendwie bergauf. Normalerweise müsste man ja meinen, naja, wenn so ein System in die westliche Welt kommt, dann gehen die Westler, sagen wir mal, mit so einem westlichen Gedanken an die Sache dran. Ja? Analyse, Trainingsstruktur und so weiter, Leistungstest und ne, sowas, so das Gängige ist, so wie man hier in der westlichen Welt den Leistungssport betrachtet und wie man an den Leistungssport herangeht. Das war aber eben leider nicht der Fall, sondern diese Indoktrination ist die letzten 50 Jahre gelaufen und jetzt bei mir ganz massiv arbeite ich seit 2017 so dagegen, weil ich dann auch mir so Argumente erarbeitet habe, sage ich jetzt mal, um überhaupt irgendwie was sagen zu können, ne? So, und das ist jetzt also so alles in sehr jungen Schuhen, ja, wenn man es so sagen kann. Ne?
Erzähl mal, wie bist du da
Ja.
drauf gekommen? Irgendwann musst du ja aufgewacht sein, morgens, und hast gedacht,
Ja.
irgendwie muss ich das Ganze jetzt mal anders angehen. Ich muss das jetzt mal ins MMA irgendwie übertragen oder etablieren. Erzähl mal.
Ja, okay, ich versuche das so kurz zu machen. Ne? Also ich habe beim Meister angefangen zu trainieren, zu lernen, das alles zu machen. So, und dann war man nach einem Jahr, anderthalb Jahre, da kommen dann schon auch so ein bisschen Skills. Und dann habe ich auch vielleicht mich was wild bewegt und habe viel Energie gehabt, sagen wir mal, so dass mein Meister mich zur Seite genommen hat und hat gesagt, guck mal, Olli, wenn du richtig kämpfen willst damit, dann musst du dir Leute suchen, so die Gleichgesinnte sind. Weißt du, so hier bei mir, das sind alles nette Leute, das sind Studenten, das sind Pazifisten, schwangere Frauen, die da dann auch mittrainieren und
Ach,
so. Er sagt, guck mal, wir
du
sind.
wolltest schon richtig Hardcore-Sparring machen auch.
Nein, nicht, ich wollte, das ist passiert, weißt du, also
Ja, du
wenn
wolltest da
wir beide jetzt,
testen.
sagen wir mal, ja, nee, testen eher nicht, sondern ich wollte mich schneller bewegen, besser bewegen, härter schlagen und ne, das war jetzt noch nicht mal so auf Sparring so ausgelegt, weil ich damals noch gar nicht viel mit dem Wort Sparring anfangen konnte, weißt du? Also ich habe beim Kickboxen, Thaiboxen vorher, vor dem Wing Chun, mal reingeschnuppert. Das war halt nicht so ganz mein Ding, aber ich weiß gar nicht in der Lage einzuschätzen, was ist jetzt überhaupt richtiges Sparring und so, ne? Ich war halt der Meinung, so wie man das da in meiner Schule macht, so ist das halt, ne? So läuft das halt. Und dann hat man in den Übungen halt, sagen wir mal, ein bisschen mehr Energie reingepackt. So, und da hat mein Meister mir auch keinen Hehl draus gemacht, dass die da mehr die Kunst so zelebrieren und hat mir halt gesagt, so such dir Gleichgesinnte. So, und das habe ich dann gemacht. So hatte ich den Luxus, dass ich unter der Woche bei meinem Meister trainiert habe und am Wochenende habe ich mich dann mit Jungs getroffen von anderen Organisationen, von anderen Lineages und so. Ja, und dann haben wir dann da versucht, da halt das Wing Chun auf die Teststrecke zu bringen. So, das hat aber nicht gut funktioniert, wo ich mir dann jahrelang selber die Schuhe angezogen habe und gesagt, naja gut, okay, das liegt jetzt an mir. Ich bin einfach noch nicht gut damit so, ne? Ja, weil das war schon Systemversagen. So, wenn ich da, ich bin mit Boxer aneinander geraten, also jetzt nicht negativ, sondern sportlich. So, und der hat mich direkt mit dem ersten Jab angeklingelt und mit einem Haken runtergeholt. So, ne? So, was habe ich natürlich gemacht? So, Naturinstinkt. Ich habe mich an dem festgekrallt. Wir sind beide umgefallen und dann am Boden habe ich dann aufgehört und habe gesagt, ja, boah, sorry, so, ne? Weil der hat sich auch gewundert, so, boah, was ist jetzt hier los, ne? Ich habe gesagt, guck mal, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, so, verzeih mir, ne? So, und dann ist mir so aber so langsam klar geworden, dass das irgendwie Lücken hat, das System, sagen wir mal, ne? So, und dann bin ich da ein bisschen hellhörig drauf geworden, was auch die anderen so machen und habe dann eigentlich über mehrere Jahre rausgefunden, dass das Wing Chun eigentlich gar nicht fertig entwickelt ist. Also jetzt muss man sich auch mal die Geschichte angucken,
Warte mal ganz
was
kurz, ich muss aber kurz
kurz,
eine Zwischenfrage
ja,
stellen.
Entschuldigung.
Ich muss
Ja,
kurz eine
bitte.
Zwischenfrage stellen. Du hattest aber, als dir diese Idee kam, dass das noch nicht fertiggestellt ist, wie lange vorher schon WT trainiert?
Ich würde sagen, es waren 2 Jahre, 2,5 Jahre
Okay,
so.
okay.
Ne, da hab ich dann gemerkt, dass irgendwas stimmt hier nicht so, ne?
Ja, ich meine, gut, mit 2 Jahren ist jetzt noch nicht so, dass man sagt, ich habe da komplett alles drauf, ne? Hat der, hat
Nee,
der,
es
hat
ging
dein
nicht um
Meister.
mich. Es ging um Prüfungen, weißt du? Guck mal, ich habe Prüfungen gesehen, wo Leute, sagen wir mal, einen 10. Schülergrad gekriegt haben. Das ist sowas wie ein Braungurt beim BJJ, weißt du? So, und die haben dann auch in der Prüfung so eine Art Freikampf gemacht, weißt du? So, und die haben sich sehr unroutiniert bewegt. Die sind sehr viel gestolpert, weißt du? Die hatten gar keine stabile Struktur. Nur der Druck, den die bekommen haben, der war eindeutig zu hoch. Die konnten mit diesem Druck gar nicht richtig umgehen, ne? Sodass ich dann gesagt habe, so für mich selber jetzt, also von mir hätte er den nicht gekriegt, den 10.
Ich
Schülergrad.
verstehe, was du
Weißt du,
meinst.
ich habe
Okay.
ja,
Ja.
ne, ich hab ja was erwartet, so von so einem 10. Schülergrad, der
Ja.
bald Ausbilder wird, so, weißt
So,
du?
und das ist das,
Wo,
was ich
ne?
vorhin, das ist das, was ich vorhin meinte, weil die meisten machen dann so ein verwässertes WT.
Ja,
Ne?
richtig,
Dass
richtig,
die dann
ja,
sagen, ja,
genau.
okay, ich habe einen braunen Gurt und brauner Gurt ist brauner Gurt, aber so wie jemand wie du, der sagt, ey, der bewegt sich total unroutiniert, du hast ja die Bewegung im Kopf, du weißt, wie man richtig Sparring macht, du weißt, wie man richtig kämpft. Und ohne dass jetzt, das klingt jetzt nicht arrogant, aber manchmal sieht man Leute und denkt, nee, du hast es irgendwie nicht drauf, auch wenn du jetzt schon
Ja, richtig.
hochgraduiert bist. Es ist leider so.
Richtig, richtig, richtig. Das, also da war es für mich halt klar gewesen, es geht um Skills, um nichts anderes. Weißt du, alles drumherum, das war für mich Fassade, Politik, Geldmacherei, weißt du, es ging um die Skills. So, und da habe ich meinen Meister gefragt, so, wie ist das denn und so. Und dann hat er gesagt, guck mal, das Wing Chun, das war ein Ding, weißt du, für Rebellen, die mit kleinen Waffen, weißt du, ökonomisch gut zu verstecken, halt ihre Aktionen so durchgezogen haben, so, ne? Und das ist gar nicht so wirklich gemacht für diesen Hand-to-Hand-Combat. Das heißt, du kannst das damit machen, aber dann müsstest du auch dasselbe Training durchlaufen wie ein Hand-to-Hand-Combat-Typ halt, wie ein Fighter, ne? So, und das war dann in Kombination mit der Aussage, so such dir draußen Leute, so, das waren dann so die Steine des Anstoßes, kann man sagen, ne? Dass ich dann mit den Jungs haben gemerkt, ah, okay, da gibt's Lücken, da gibt's Lücken und so weiter, ne? So, und ich habe das dann einfach weitergemacht, weil ich ja auch irgendwo darauf angewiesen war, so dass das Wing Chun zu lernen, ne? Also ich bin dann so roundabout um die 4 Jahre, 4,5 Jahre bin ich dann bei meinem Meister gewesen. Danach habe ich arbeitsmäßig ein paar gute Chancen gehabt und bin dann auch so ein bisschen rumgekommen. Und da ich ja jetzt nicht mehr zum Training gehen konnte, weil ich ja jetzt nicht in Köln war, habe ich so alle möglichen Wing Chun Schulen besucht, die ich so gefunden habe. Ne? So, ich bin also so ein bisschen rumgekommen, habe mir die Sachen so rundherum angeguckt und dann ist mir klar geworden, dass die alle ja keine Ahnung haben, weißt du? Weil die alle dieselben Probleme hatten. Die sind alle in der Struktur zu schwach, die sind keinen echten Widerstand, keinen Druck gewöhnt, die haben keine Luft, keine Ausdauer, keine Kraft, weißt du? Also das war. Das hört sich jetzt wirklich sehr zerstörerisch an, wenn ich das so sage, aber das ist ja eine logische Konsequenz daraus, wenn du kein Vollkontakttraining machst, dann kannst du auch nicht diese Fähigkeiten vorweisen. Das ist ja ganz klar. Und das ist mir dann eingeleuchtet. Ja, okay, guck mal, die sind alle von der Struktur zu schwach, Skills zu schwach. Das heißt, das stimmt was am Training nicht. Ja, und das Training ist
Normalerweise
das Problem.
würde jeder normale Mensch sagen, der jetzt, sagen wir mal, du hast jetzt 2 Jahre in WT reingeschnuppert, als du gesehen hast, ey, da ist ein Braungurt, die machen gerade irgendwie einen Freikampf und du hast gesehen, das kommt nicht so, der kommt nicht so aus sich heraus, der hat es nicht so drauf. Normalerweise, jeder normale Mensch würde sagen, System ist Müll, ich suche mir eine neue Selbstverteidigungsart. Du hast aber irgendwas gesehen in diesem System, in dem WT, was dich so hat, wie soll ich das am besten beschreiben, was dich so fasziniert hat, dass du gedacht hast oder dass du dir selber das Ziel gesetzt hast, ich muss daran was irgendwie ändern. Kannst du ein Beispiel geben? Was, waren das irgendwelche Strikes aus dem WT, die du jetzt für besonders sinnvoll und effektiv hältst? Oder irgendwelche Defenses oder was
Also
war's?
das System an sich war es. Ich habe Glück gehabt, also mein Meister war ja kein Europäer oder Kaukasier oder so, sondern der ist ja selber ein Asiate. Das ist übrigens der erste Meister, der in Deutschland überhaupt eine Wing Chun Schule aufgemacht hat, 1970. Da hat Großmeister Yip Man noch gelebt, als der in Deutschland hier in Köln die erste Wing Chun Schule überhaupt aufgemacht hat.
Wer
Und
war das?
Meister Augustin Yi. Der ist am Barbarossaplatz in Köln. Ne? Und bei dem gab es sowas wie Geheimniskrämerei und dieser Hierarchiezwang. Das war bei dem alles nicht so. Das war alles offener, das war alles sehr philosophisch dargestellt. Ne? Also jetzt haben ja die Asiaten einen ganz anderen Blick auf die Galaxie, auf das Universum, als wie die westlichen Menschen. Ja, so ich habe da immer so einen guten Vergleich, den ich von der Vera Birkenbühl habe. Ja, die hat das mal so beschrieben, dass die westlichen Wissenschaftler rasen mit einer Taschenlampe durchs Universum, weißt du? Das heißt, die haben immer nur den Blick für ein kleines Detail. Und wenn sie sich nach rechts drehen, haben sie wieder ein kleines Detail. Und wenn sie sich nach links drehen, haben sie wieder ein kleines Detail.
Die sehen nicht
Also
das
die
große
Asiaten,
Ganze.
richtig, die Asiaten, die machen am Universum eine Deckenlampe an. Ja, die sehen das zwar alles ein bisschen diffuser, ein bisschen verschwommener, aber die bekommen eine Idee von dem großen Ganzen, von den Zusammenhängen. Und die habe ich bekommen und das hat mich total geflasht. Also es ist ja so, dass es im Wing Chun nachgesagt wird, dass es von einer Frau entwickelt wurde. Was sich für mich bis heute überall eigentlich nur bestätigt hat. So, ne? Heute streiten zwar immer noch viele darüber, aber für mich ist das, sagen wir mal, amtlich, dass das eine Frau entwickelt hat. Und eine Frau geht ganz anders an so eine Sache ran wie ein Mann. Ja, also es gibt ja schon einen Grund, warum alle Kampfstile, also egal, Kickboxen, Thaiboxen, Savate, weiß ich nicht, Karate oder Sambo oder wir lassen mal jetzt Grappling raus, aber so die Striking Arts, die sind in Struktur, in Aufstellung, in der Körperhaltung und in der Art und Weise, ihre Schläge und Tritte anzutreiben, sind die gleich. Das läuft alles über den Hüftantrieb, das ist alles eine 50-50-Verteilung, ein bisschen breiterer Stand, ein bisschen gehockt, Schulter nach vorne fürs Kinn zu schützen und so weiter. Ne? So, und das ist eigentlich etwas, wie ein Mann das regeln würde. Ne? Allein schon der breitere Stand, um das Territorium zu vergrößern und so weiter. Ne? So, das hat sich dann natürlich auch logischerweise dann in der Technik auch widergespiegelt. Das heißt zum Beispiel, ein Roundhouse-Kick, egal ob Low-Kick oder jetzt Head-Kick, wird über die Hüfte angetrieben, über eine Hüftrotation. Ja? So, und um halt das Bein, die Masse des Beines zu beschleunigen und das Bein schlägt dann halt irgendwo ein. So, ein Mann macht das mit dem Schienbein, hat dann wahrscheinlich gegen einen Stein getreten, irgendwann mal vor 1000 Jahren oder so, hat dann gemerkt, oh, das tut weh. So, wir Männer sind aber ein bisschen primitiver. So, anstatt eine andere Lösung zu suchen, haben wir halt irgendwie Holz genommen oder Steine und haben unsere Schienbeine angefangen abzuhärten. Weißt du, das ist so klassisch, wie ein Mann ein Problem löst. Ja, so, die Frau geht da ganz, ganz anders ran. So, ne? Das heißt, der Antrieb ist ein anderer. Da wird viel mit Falling Step-Bewegung gearbeitet, so um das ganze Körpergewicht in die Schläge reinzubringen, weil eine Frau eigentlich gar nicht die Masse hat, um mit diesem Hüftantrieb, weißt du, so das Bein überhaupt effektiv anzutreiben, sagen wir mal. Die Beine sind ja von so kleinen chinesischen Mädchen sind ja dünn, sagen wir mal. Ne? So, da kommt halt nichts. Und eine Frau tritt irgendwo gegen mit dem Schienbein, merkt, oh, das tut weh und denkt sich so, ja, okay, das müssen wir anders lösen. Deswegen gibt es im Wing Chun ausschließlich Fußflächentritte. Also ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, die Wing Chun-Leute, die treten hauptsächlich mit den Fußflächen. Und das hat seinen Ursprung darin, dass die Frauen einfach nicht ihr
Ist
Schienbein
das
kaputt machen wollten.
belegt?
Ja?
Ist das belegt oder ist das deine
Nein, das,
Theorie?
nee, das ist meine Theorie.
Ach
Ja,
so,
also
okay.
das, weißt du, also muss jetzt so sehen, dass ich mit diesem Thema Hintergrundfrau, dass ich dann nicht gezielt danach gesucht habe, sondern im Laufe der Jahre hat sich dieses Bild dann zusammengesetzt, wo ich dann sage, ey, guck mal, das kann gar nicht anders sein. Weißt du, das kann gar nicht anders
Ja,
sein.
weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, also ich kenne genug Frauen, die einen mega krassen Low-Kick setzen. Also
Aber hast du recht, aber nicht vor 300 Jahren.
da
Weißt
habe
du,
ich noch
da
nicht
hatten Frauen
gelebt,
noch
da kann ich
eine
nichts
ganz
sagen.
richtig. Also da hatten die Frauen ja noch eine andere Stellung. Also jetzt muss man auch mal den Iras, den Stand so sehen. Ich habe viele Mädels so als Privatschülerinnen, die da immer sofort eine Parallele sehen, wenn eine Frau, ein Mädchen unsicher ist in der Situation, weißt du, oder sich unwohl fühlt oder vielleicht verbal angegriffen wird oder angeschrien wird oder die muss einfach ganz dringend auf Toilette, dann haben die immer diese spezielle Körperhaltung und die ist sehr, sehr nah an dem Stand des Iras, so weißt du. So, das heißt, jetzt muss man dann sehen, das ist geschichtlich belegt, dass das Wing Chun von Rebellen benutzt wurde, um halt gegen die Mandschu-Regierung vorzugehen. So, und jetzt in der damaligen Zeit ist es wahrscheinlich nicht so einfach gewesen, irgendein Xiao, der 90 Kilo wiegt, ja, der eine Waffe versteckt hat, in irgendein Behördengebäude zu schmuggeln oder in einen Palast oder sowas, sondern dass das nahe liegt, dass es da mit Sicherheit auch weibliche Attentäter gegeben hat, so, weißt du, so dass das so ein bisschen der Hintergrund sein könnte für diese ganzen Gerüchte, dass da einfach Frauen hingegangen sind, haben dann, weißt du, so diese Frauennummer abgezogen, haben den die Zielperson ja dann isoliert und dann vielleicht klar gemacht. Also es hört sich jetzt salopp gesprochen so aus, so komisch jetzt an, aber das war halt damals irgendwo so, ne? Das waren ja
Ja,
ganz andere
ist jetzt
Verhältnisse
seine
als heute,
Theorie.
ne?
Ist jetzt
Das ist
seine Theorie. Also ich.
mit den Attentätern nicht, ne? Also das ist gängige Praxis damals
Ja,
gewesen, ne?
also ich habe jetzt mal
Also da.
überlegt, also damals zu den Wikingerzeiten gab es ja auch Kriegerinnen. Ich weiß jetzt nicht, wie es im alten China war vor 300 Jahren. Da kann gut sein, dass da die Frau ein bisschen anders angesehen worden ist. Ich war auch noch nicht in China. Ich weiß nicht, wie da Frau und Mann aufgeteilt ist. Aber ja, ist eine interessante These, die man vielleicht mal, weiß ich nicht, andersseitig noch mal beleuchten sollte. Vielleicht noch mal mit Frauen aus China. Sag mir aber doch mal, um jetzt noch mal auf dein Ziel, Wing Chun im MMA so ein bisschen zu etablieren, zurückzukommen. Du hast dann
Ja.
angefangen, dir eine Gruppe zu suchen, um dann wirklich im Sparring zu gehen und dann wirklich mit Schutz, einfach hau drauf, lass uns mal testen, wie sieht die ganze Sache aus. Und daraus hat sich dann das Ganze etabliert.
Ja, etabliert noch nicht, aber wir sind jetzt gerade auf einem relativ guten Weg. Also ich bin seit 3 Monate bin ich auf YouTube sehr aktiv und das hat jetzt irgendwie einen Boom ausgelöst. Weißt du, damit habe ich gar nicht mehr gerechnet. Also ich habe das damals, wo ich mir das dann vorgenommen habe, 2010 rum, ne, dann sind wir 2011 zum Delta Cup gefahren und ja, das hört sich jetzt blöd an, aber da haben erstmal zwei Jungs von mir gekämpft und ich wollte mir erstmal angucken, wie das überhaupt alles läuft. Ich hatte ja selber keine Ahnung, wenn du so willst, ne? So, also ich wusste, wie man sich prügelt, aber nicht, wie so ein Turnier abläuft und Wettkampf und sowas, ne? So, und das haben wir uns angeguckt, so die Ergebnisse waren zufriedenstellend. Ich habe aber natürlich auch noch gesehen, woran ich zu arbeiten habe, ne? Sondern da habe ich mir Pascal Kraus, den UFC-Kämpfer, habe ich mir in mein kleines Gym bestellt und habe dann gesagt: So, jetzt musst du mich mal bitte wegputzen. Aber richtig, nimm dich mal nicht zurück hier. So, und dann hat er mich halt so wirklich vernichtet, sportlich, ja. So, dass ich dann gesehen habe: Ja, okay, so in meinem kleinen Ambiente hier mit meinen paar Leuten, das bringt nichts. Ich muss ein höheres Trainingsniveau irgendwie erreichen. Und dann sind wir in eine Thai-Box-Schule eingezogen, in die kleine Halle neben einer großen Halle, sodass wir dann da unser Wing Chun-Training machen konnten. Und am Schluss vom Wing Chun-Training konnten wir dann halt eben Zeug anziehen, Shimajona Handschuhe, Zahnschutz, Handschuhe. Und dann sind wir rüber in die Thai-Box-Halle und konnten dann da mit den Leuten halt Sparring machen und versuchen, unseren Kram umzusetzen. Ne? Da haben wir dann 3,5 Jahre nur auf die Mütze gekriegt, also wirklich gar kein Land gesehen. Ne? Und das, was ich eben beschrieben habe, ne? Instabile Struktur, keine Routine mit dem Druck, ne? So alles gestolpert und geholpert. Ne? So, und nach 3,5 Jahren fing das dann an, sich ein bisschen zu regen, sodass wir dann so ein bisschen mitziehen konnten. Weißt du? Also auf gar keinen Fall, wir konnten die Leute schlagen, also auf gar keinen Fall, aber wir konnten mitziehen. Weißt du? Wir konnten Sparringsrunden machen, 5, 6 Runden, ne? Und je nachdem, wie die Luft war und so. Und da waren wir dann auf dem richtigen Weg, wo ich dann gesagt habe: Okay, das läuft. Ja, ich habe also gesehen, dass sich das bis dahin bestätigt hat. Und dann habe ich halt eine Systemtheorie aufgestellt, die ich dann auf YouTube veröffentlicht habe und habe dann nach dieser Systemtheorie mich hochtrainiert, sagen wir mal, mit meiner Gruppe. Wir sind dann raus aus dem Thai-Box-Gym, haben dann ein eigenes Gym aufgemacht und haben dann auch halt mit Grappling angefangen, ne, weil für MMA brauchst du halt nur mal Grappling, ne? Und das haben wir dann parallel dazu trainiert und habe mir eine Trainingsstruktur aufgebaut, dass du danach im Striking konntest du auf der einen Seite in der Halle zum Thai-Boxen gehen, das hat der Wolle damals unterrichtet, ein sehr guter Freund von mir, und auf meiner Seite haben dann die Wing Chuner trainiert. Und nach einer Stunde Training hat jeder seinen Kram gemacht, jeder sein Warm-up, jeder seine Techniken, jeder seine Anwendung. Und die letzte halbe Stunde sind wir alle zusammengekommen und dann gab es Cross-Sparring. Ne? So, und auf die Art und Weise konnte ich mich halt so gut vorbereiten, habe dann einen MMA-Kampf gemacht, um meine Hypothese auch empirisch so zu belegen. Das ist auch so eigentlich ganz gut gelaufen. Und nach dem Ding haben wir eigentlich gedacht, dass sie uns die Bude einrennen, weißt du? Also das für die Fighting Culture, für die MMA-Verhältnisse war mein Kampf gar nichts, weißt du? Aber für diese ganzen Wing Chun-Leute, so für alle Wing Chun-Kämpfe, die es so auf der Welt gibt, muss ich jetzt mal, das so blöd sich das jetzt anhört, muss ich sagen, hat noch keiner mehr Anwendung gezeigt als ich, weißt du? Also wir waren fest überzeugt, so, das überzeugt die Leute, die sagen, jawohl, jetzt endlich macht das einer und so, weißt du?
Man hat in dem MMA-Kampf deutlich gesehen, dass du da WT-Techniken anwendest.
Ja, ganz genau, ja.
Okay.
Ne? Also ich bin, das ist auch eine lustige Story für sich so.
Ja,
Ich
weil
weiß nicht, ob du.
diese Frage geistert ja im Internet schon seit Jahrzehnten her. Also so lange gibt es das Internet ja noch nicht.
Ja.
Aber
Ja.
es gibt ja diese Frage, wenn WT wirklich so gut ist, warum sieht man es noch nicht in der UFC oder bei MMA?
Das hoffen wir mal, kommt jetzt.
Okay.
So, warum das noch nicht so ist, so, das kann ich, das
Ja,
kann ich
ich habe mal
erklären.
überlegt, ich glaube, Tony Ferguson, kam der nicht eben so ein bisschen aus dem WT?
Nein, gar nicht. Also der hat einen Film
Irgendwas
geguckt
hat,
und
ja.
ja, der hat mal hier und da ein bisschen Training genommen, aber bei Tony Ferguson ist das eher so, dass der die irgendwelche Techniken nachahmt. Also das weißt du, so das
Also
ist
er kommt
jetzt,
jetzt nicht aus
musst du
dem WT.
vorstellen. Nein, nein,
Okay,
nein. Ne?
okay.
Das ist, weißt du, so man könnte jetzt Tony Ferguson zum Beispiel nicht zum Botschafter für die chinesische Sprache machen, nur weil das, was er da nüschelt, sich ein bisschen wie Chinesisch anhört. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das ist nicht, die Sprache. Der macht das nach. Das ist aber nicht tatsächlich die Sprache, kann man so sagen. Ne? So und dann gab es auch noch Anderson Silva, der da auch ein bisschen was so bringt, aber bei den Leuten ist das einfach so, die sind auf einem so hohen Level. Wenn du jetzt dem Anderson Silva sagst, versuch mal den Kranich-Kick von Karate Kid, dann ich schwör's dir, der kann das bringen. Weißt du, was ich meine? So, der ist auf so einem hohen Level, dass der Faxen machen kann während des Kampfes. Und wenn diese Faxen nicht funktionieren, dann kann er auch wieder in sein ernstes Mindset zurück switchen und das dann regeln. Und so hat er dann hier und da mal so ein bisschen mit viel Interpretation ein bisschen Wing Chun reingebracht, so, weißt du? So, aber das ist einfach zu wenig. Das geht ja nicht, dass du so ein hochkomplexes System lernst und dann ist im Kampf davon nur noch, weiß ich nicht, 3% zu sehen. Weißt du? So, das ist ja Milchmädchenrechnung, kann man so sagen, ne? So, dass, wie gesagt, so, dass die Ursachen für dieses Nicht-Gelingen in den Trainingsstrukturen und in den politischen Strukturen der ganzen Organisationen weltweit liegen. Ja. So, dass die EWTO ist ja da leider ein großer Vorreiter gewesen. Ich sage jetzt extra leider, weil die kriegen immer so viel ab von mir. Einfach weil die der Maßstab leider waren, lange Jahre. Ne? So, und die haben von 1980 bis 1990 haben die einen richtigen Weg gewählt. Dann waren die aber im Geschäft, haben viel Kohle verdient, mussten sich entscheiden. Entweder jetzt Leistung oder Kommerz. Und die haben sich dann für den Kommerz entschieden. Mithilfe dieser chinesischen sozialen Strukturen, mit dieser Unterwerfung, wo dann gar nicht in Frage gestellt wird, was der Meister denn sagt. Und jetzt muss man ja auch das Geschäft dahinter sehen. Das war ja gar nicht das Geschäft, Fighter hochzuziehen. Sondern bis heute ist es das Geschäft, immer weiter Lehrer hochzuziehen. Am laufenden Band. Weißt du? So und. Da hat jetzt sowas wie Sparring schon gar nichts zu suchen, weil sonst geht das ja gar nicht, dass ich einen Typen nach anderthalb, vielleicht 2 Jahren schon eine eigene Gruppe machen lassen kann. Das geht ja gar nicht. Weißt du, wenn das jetzt wirklich auf Skills aufgebaut ist, sondern der muss ja mindestens seine 5, 6, 7, 8 Jahre machen und das ist schon wenig. Ja, also für Jiu-Jitsu, das ist wenig, um dann eine Schule aufzumachen mit 5, 6, 7, 8 Jahre Praxis. Das ist wenig. Ja, so und diese Zeit haben die sich nicht genommen. Sondern für das Franchise-Modell mussten einfach Multiplikatoren her, die einfach, weißt du, Chauffeurswissen bekommen haben, was sie dann auch chauffeursmäßig so an die Schüler weitergegeben haben. Und dadurch ist eine riesengroße Blase entstanden, die seit 50 Jahren wächst. Seit China, kann man sagen, weißt du? So in Deutschland halt seit den 90ern, ne? So Beginn der 90er, ne? So und, diese Blase muss ja erstmal zum Platzen gebracht werden, damit wir da überhaupt Platz haben, weißt du, neue Paradigmen zu bringen. Ja? Max Planck hat das so schön gesagt, so, ne? Also neue Paradigmen in der Wissenschaft setzen sich etwa nicht durch, weil die Anhänger der alten Paradigmen plötzlich in der Lage sind, Unglaubliches zu glauben, sondern erst wenn die alten Paradigmen ausgestorben sind, ist Platz für die neuen Paradigmen. überhaupt sich zu etablieren, ne? So, und das ist jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen das, was ich so mit meinen Aktivitäten auch bei YouTube und so mache. Ich versuche die alten Paradigmen auszurotten, kann man so sagen. Weißt du, durch halt sportwissenschaftliche Ansätze,
Ja.
könnte man sagen.
Wenn du eine Möglichkeit hättest, bei der EBTO was zu ändern, was wäre das Erste?
Ja, das ist so, als ob du jetzt sagst, was würdest du ändern in der DDR? Weißt du, du kannst nicht in die DDR fahren und dann den Kommunismus ändern. Das geht nicht. Du kriegst das aus den Leuten nicht raus. Also ich spreche aus Erfahrung, ich bin in der DDR groß geworden, ich bin da aufgewachsen. Weißt du, und ich habe noch heute indoktrinierte Verhaltenszüge aus meinen 14 Jahren DDR, weißt du,
Ja,
von 0
gut, aber
bis
sagen wir
14.
mal jetzt, sagen wir mal, wir machen jetzt ein Gedankenspiel. Wir machen jetzt ein Gedankenspiel. Wir beide kennen uns nicht
Ja.
persönlich. So wie ich das mitbekomme, bist du schon jemand, der das WT sehr, sehr liebt. Also sehr in sich
Ja.
trägt. Und du möchtest schon, dass es nicht so verwässert wird, wie wir das am Anfang so ein bisschen erklärt haben oder wie du es am besten erklärt hattest, sondern du möchtest schon, dass es den Geist vom Kampf in sich weiterträgt und weiterlehrt. Jetzt machen wir mal ein Gedankenspiel. Du hast irgendeine hohe Position bei der EBTO und hast die Möglichkeit, da irgendwas zu ändern. Was wäre das? Weil ich höre immer wieder,
Ja.
dass die EBTO sehr viel Macht hat, sehr viel, gerade der Kernspecht hat sehr viel, das Wing Chun nach Deutschland gebracht, viel zur Verbreitung beigetragen. Aber den Knackpunkt, ich meine, du kommst ja aus dem Sport, du kommst ja aus dieser Kampfrichtung. Was siehst du, was deiner Meinung nach der größte Fehler der EBTO ist?
Das Hierarchiesystem, ja, diese Graduierungsgeschichte,
Zu
diese
schnell.
Unterwerfungs. Ich war zu schnell, oder was
Nee,
meinst du?
nein, die Graduierungsgeschichte ist zu schnell.
Nein, das ist einfach die falsche Möhre, die du dem Esel vor die Nase hältst, weißt du? Weißt du, was ich meine? So, du, ne, wenn der Esel soll ja mal ein Pferd werden, mal davon abgesehen, ne? Aber weil, das ist ja das, was die Leute alle jagen. Die jagen Papier, weißt du? Die machen alles, was sie da machen, um irgendein Papier zu kriegen, irgendeine Urkunde, weißt du, wo drauf steht. Du kannst Gewalt handeln, so. Ne, es ist aber halt eben nicht so. Das heißt, Urkunden sind schon mal der ganz, ganz falsche Ansatz. Weißt du, so, das muss ganz weg. Sowas, ne? Graduierung weg. Anders. Weißt du, du kannst Level haben. Wenn du jetzt, es gibt ja so 6 Formen, die man lernt im Wing Chun. Und du kannst jetzt, sagen wir mal, sagen, du bist erste Level, erste Form, zweite Level, zweite Form, dritte und so weiter. 6 Level gibt es dann so. Und das sollte dann gar nicht so über Prüfungen laufen. Weil das halt eben, wie gesagt, die falsche Motivation bei den Leuten hervorruft. Ja? So, deswegen müsste das weg. Dann kommt der ganz wichtige Punkt, und zwar dieses Sozialverhalten aus China. Das muss ganz weg. Weißt du, dieses Unterwürfige, dieses so, ja, der Sifu hat gesagt, so, weißt du, dieses blinde Vertrauen, dieses, weißt du, nicht in Frage stellen. Ja, so in der ganzen EWTO ist ausschließlich Gutreden erlaubt, sodass jedes Diskutieren, gegen argumentieren oder weißt du, gegen sprechen automatisch als schlecht reden abgetan wird und schlecht reden macht man ja nicht, so dass dann die Schäfchen auch ruhig bleiben und keiner aufmuckt, weißt du, so das sind so die Sachen, die müssen sofort weg, sofort weg. So, und da müssten die Leute darauf trainiert werden, dass die halt eben leistungsfähiger werden. Ne? Am Training muss man ein paar Faktoren ändern. Da muss ein anständiges Warm-up hin, ne, sodass auch der Körper ein bisschen auf Temperatur gebracht werden. So, dann muss ein anständiges Techniktraining mit Anwendung am Mann muss laufen, ne, so wie es halt zum Beispiel auch im Jiu-Jitsu läuft. So, und die letzte halbe Stunde Sparring, ne, Zeug anziehen und dann ist das umzusetzen, was man eh gemacht hat. Das heißt, die gesamte Trainingsstruktur muss halt auch nochmal ein bisschen überarbeitet werden, wo es dann halt nicht darum geht, stundenlang irgendwelche Formen zu machen. So, jetzt muss man die Form auch als der DNA-Code sehen, sagen wir mal. Das ist so, ne, die Quelle von der Sinnhaftigkeit des Wing Chun, ja. So, die brauche ich aber nicht vor jedem Training ableiern, ne? Das sollte ich eigentlich für mich selber zu Hause machen, zur Entspannung oder nach dem Training, weißt du, als Cooldown oder sowas. Das darf gar kein Bestandteil sein, das im Training zu machen, weißt du, so, weil dafür ist es einfach nicht wichtig genug. Ne? Du kannst nicht die gesamten Formen so umsetzen in einem Training, sondern immer nur Teile, weißt du?
Verstehe.
Entschuldigung, ich wollte dich
Nee,
unterbrechen.
nee, ich wollte nur eine Zwischenfrage stellen, weil ich noch nie bei der EWTO war. Ich habe noch nie irgendwie ein Training gesehen, was die EWTO anbietet. Aber kann ich mir vorstellen, dass die EWTO das Training so aufzieht, wie du es gerade gesagt hast, dass da überhaupt kein großes Sparring ansteht, sondern dass
Null
da wirklich.
Sparring, null Sparring. Null.
Ich hatte mal gehört, dass du, bis du irgendwann an dem Holzkameraden kämpfen kannst, brauchst du irgendwie ein bestimmtes Alter oder eine bestimmte Zeit, die du erstmal trainieren musst. Das waren viele, die mir mal gesagt haben, das ist das, was eigentlich kritisiert wird.
Ja, richtig. Geheimniskrämerei, dieses Programm, was die da verkaufen, stückchenweise zu verkaufen, dieses ganze Finanzsystem dahinter und so, ne, also das ist unmöglich, dir jetzt in einer halben Stunde das zu erklären, weil das ist tatsächlich eine Riesenverschwörung. So, ich sag dir so, wie das ist. Also ich kann dir nur am Rande so was anreißen, so, weißt du, ne, was diese Finanzstrukturen zum Beispiel angeht, so, ne. Also wenn du jetzt Lehrer produzierst, dann ist es ja eigentlich nur dem Zweck, um die Organisation zu vergrößern und Geld zu verdienen, weißt du? So, und wenn da jetzt eine normalen Person, bis die, sagen wir mal, das waffenlose Wing Chun so durchgelernt hat, braucht dafür 16 Jahre und investiert irgendwas, wenn es gut läuft, zwischen 30 und 50.000 Euro. Weißt du? So, und das am Ende kommt da kein Kämpfer raus, sondern ein Typ, der schon seit 15, 16 Jahren unterwegs ist und immer noch kein Sparring gemacht hat. Weil, also das muss man ganz klar verstehen, so, ne? Ich bin mir sicher, viele EWTO-Leute sagen, ja, aber wir machen auch Sparring. So, nein, die machen kein Sparring, was ein Vollkontakt-Wettkämpfer darunter versteht. Weißt du? Das, was die als Sparring deklarieren, das ist ein Vergleich zum Vollkontakt, zum wirklichen normalen Sparring, also jetzt nicht so Hyper-Baller-Sparring, so zum Standard-Sparring. Das ist der Unterschied zwischen Heavy Petting und Geschlechtsverkehr. Das ist der Unterschied, weißt du? Also, ne, die machen Heavy Petting und das ist dann bei denen als Sparring definiert, wo aber jeder Vollkontakt Kampfsportler sagen würde so, ey, was ist das denn hier so, weißt du? Das ist ja noch nicht mal im Ansatz so Sparring, ne?
Die EWTO ist eine GmbH und Co. KG, die sind schon auf den, also was der Kampfsport angeht, die Kommerzialisierung, ich glaube, waren sie, ich glaube, eine der ersten. Ne? Also es war bis dato, als die angefangen haben, einzigartig, dass die sich irgendwelche Marken haben schützen lassen oder Namen irgendwie schützen lassen haben. Wie ist denn deine Meinung zu Kernspecht?
Ja, guter Geschäftsmann, ne?
Das
So,
sagt
also,
jeder.
ja, wirklich. Also, das hat er wirklich bombastisch so hingekriegt, ne? So, aber das ist Haram, was er da macht, so, weißt du? Das ist Betrug. Also, es erfüllt schon fast den Straftatbestand von Betrug, ne? So, das sieht der deutsche Staat jetzt nicht ganz so eng, ja?
Ja, ich weiß nicht, ob der
So,
Betrug ist. Ich
aber,
weiß nicht, ob er Betrug ist. Jeder kann ja sagen,
ja.
okay, da bringt mir nichts, ich gehe da raus. Ich glaube nicht, dass wenn du dich da einschreibst bei der EWTO, dass du dann einen 10-Jahres-Vertrag irgendwie unterschreiben musst. Sage ich jetzt
Ja,
einfach mal.
ja, das stimmt. Aber wenn du jetzt der Werbung Glauben schenkst, ja, so, ne, was, ich spreche jetzt mal von der harten Werbung aus den 90er, wo die dann immer auf dem Karate rumgeritten haben und auf dem Ringen und auf dem Boxen und so, weißt du, so und gesagt haben, ach, das hat alles keine Chance, WT, putz alles weg und WT hier und WT da. WT hat ja von sich reden gemacht als die ultimative Selbstverteidigungsgeschichte, ja, als der ultimative Kampfstil, der allen anderen überlegen ist. So, wenn du jetzt nach dieser Werbung deine Tochter dahin schickst, weißt du, so, und die soll da fit werden, so wie es die Werbung verspricht, so, und die dann zum Beispiel nichts lernt, ist das ja noch okay, aber wenn sie nichts lernt und hat dann Stresssituationen, wo alles versagt, ist das eine, was schlimm ist. So, das andere wäre zum Beispiel, wenn Trainer, die wirklich von Vollkontaktsachen oder sowas gar keine Ahnung haben, da kannst du ja auch viel falsch machen.
Ja, das sehe ich auch in anderen Selbstverteidigungsschulen. Ob es jetzt bestimmte Krav-Maga-Schulen sind oder irgendwelche anderen Sachen, die Selbstverteidigung anbieten, du siehst es schon, wenn du aus dem Fach kommst. Ich sehe aber auch genug Leute, die komplette Laien sind und denken, wenn ich jetzt mein Kind da anmelde, weiß ich, das ist in sicheren Händen, die wird innerhalb von 2, 3 Jahren, weiß ich nicht, sich zu verteidigen wissen.
Siehst du? Und da sind wir schon beim Betrug. Das stimmt nämlich nicht. Das ist
Ja.
nicht so. Also guck mal, wir sprechen hier über die letzten
Aber ich glaube, er verspricht es
47
denen
Jahre.
nicht. Ich glaube, würde er es denen versprechen, dann wäre
Nicht
es, glaube ich,
mehr.
Betrug.
Nicht
Er hat es
mehr.
denen versprochen,
Also
oder was?
Ja, natürlich. Also ich denke schon fast, dass es besser gewesen wäre, wenn du dir mal einen YouTube-Kram reingezogen hättest, weil da habe ich die EWTO die letzten 47 Jahre in vier, fünf Hardcore-Videos runtergebrochen und habe das mal erklärt, ganz genau im Detail und so. Das ist doch genau so gewesen, ne? So, dass er versprochen hat, das ist besser, putz alles weg. Das machen die ja noch heute. Die kommen ja immer noch mit Fighting Brush, weißt du? So, und wenn du, sagen wir mal, ja, ich weiß nicht, ob das sind immer nicht so ganz jugendfreie Beispiele, die ich hier so bringe, ne? Weil für mich ist Kämpfen und Liebe machen so dasselbe, bloß Yin und Yang, weißt du? Das eine erschafft Leben, das andere zerstört es, weißt du? So, und ja, weißt du, wenn du jetzt
Ja, du kannst auch
dahin
jemanden zu
gehst.
Tode ficken, das geht auch.
Ja, das stimmt. So, wenn man das aber daran bemisst, sozusagen, bringst du, sagen wir mal, deinen Sohn dahin, damit er in 3 Jahren lernt zu penetrieren, um das Wort jetzt zu nehmen, weißt du? So, und dann nach 3 Jahren findest du aber raus, dass dein Sohn nur Masturbation gelernt hat. Und
Schöner
gar keinen
Vergleich.
Akt.
Das ist ein schöner
Weißt du?
Vergleich,
Ja.
ja.
Ja, so, dann ist das Betrug, so, weißt du? Dann, ne, also, ne, wie gesagt, ich habe leider immer nur so Beispiele aus dieser dreckigen Ecke, weil deswegen will ich jetzt nicht so viele davon bringen, aber das ist dann schon Betrug, weißt du? Also Masturbation und Geschlechtsverkehr. So, die versprechen Geschlechtsverkehr, aber du kriegst noch Masturbation. Weißt du, du kommst da zwar auch zum Höhepunkt, aber das ist trotzdem kein Geschlechtsverkehr.
Ist was anderes,
Das
ja.
ja, das ist halt so, und das ist irgendwo Betrug. Also wenn du jetzt in ein Etablissement gehst und du bezahlst für Geschlechtsverkehr und kriegst aber nur Masturbation, wirst du dich beschweren. Bestimmt.
Ja, gut. Ich verstehe, was du meinst. Ich kann mich dazu nicht äußern, weil ich von der Struktur von der EWTO überhaupt nicht weiß, wie es da abläuft. Ich höre es immer nur von anderen. Deswegen amüsiert mich das jetzt so ein bisschen gerade auch. Ich werfe jetzt mal einen Namen in den Raum und du sagst mir, wie du zu ihm stehst. Emin Butstepe.
Ja, super. 90er Jahre oder 80er bis 90er war ja das Zugpferd. 85 gab es ja dann diesen Hausbesuch hier bei dem Seminar in Köln, wo übrigens von meinem Meister auch andere Schüler anwesend waren. Ich
Oh,
weiß
von dem
jetzt nicht, wer
Hausbesuch
von den.
kenne ich gar nicht. Erzähl mir mal, erklär mir mal, was ist da
Ach,
passiert?
die haben ja allgemein Hausbesuche gemacht, so, ne? Die sind jetzt zu vermeintlich schwächeren Martial Arts, so Traditional Martial Arts Schulen gegangen. Hier so zum Karate und zum Jiu-Jitsu und Wushu und
In den
sowas.
90ern.
Haben dann in den 80ern, ne? Bis in
80ern,
die 90er, ne, haben die das gemacht, haben dann die Leute da weggehauen, haben die mit drei, vier Mann sind die da aufgeschlagen und haben dann den Non-Fighting Culture Sifu, den Meister da zu einem 1 gegen 1 gezwungen, haben den weggehauen und haben dann die Schüler abkassiert. So ungefähr. So, und das ist dann öfter mal der Fall gewesen, dass solche Dinger gelaufen sind mit, sagen wir mal, No-Name-Leute. Leute, die irgendwo regional Schulen hatten. So, dann gab es aber ein großes internationales Ding 1985 in Köln auf einem Lehrgang mit einem chinesischen Wing Chun Meister, der halt auch ein bisschen frech war und gesagt hat, kommt her, ich kämpfe euch alle und so, ne? Und da hat der Kernspech gesagt, oh, das ist doch ein Ding, das können wir uns holen, den machen wir klar und dann können wir hinterher sagen, ja, wieso, der hat doch alle herausgefordert. Wir sind nur seiner Aufforderung nachgekommen. So, und dann sind die bei einem Seminar hier in Köln, mitten im Seminar mit ein paar Leute eingeflogen, so, ich will jetzt da die nicht die Namen nennen, ja, Bostepe war da, aber die anderen lasse ich jetzt einfach mal raus. Und dann sind die da eingeflogen, haben den chinesischen Meister konfrontiert, haben gesagt, komm jetzt hier 1 gegen 1. Und da hat der chinesische Meister gesagt, guck mal, ist kein Problem, die Leute haben ja alle Seminargeld bezahlt, ich mache das Seminar zu Ende und dann klären wir zwei das. Hat sich umgedreht und dann gab es den Angriff. Ja? So, dann Kuddelmuddel hin und her, dann war das eine Minute Rumrangelei, sind auch direkt zu Boden gegangen, haben, hast du gar nichts von Wing Chun gesehen. Die Außenstehenden haben das dann getrennt. So, und dann sind beide Parteien auf, der Chinese total entrüstet, hat gesagt, komm, jetzt aber noch mal eine Runde und so. Und dann gab es wohl die Aussage so, nee, wir haben, was wir wollen. Ne? Mit dem Finger auf die Videokamera. Ne? So, das Video, was die dann nach Hause gebracht haben, worauf dann die gesamte EWTO Promotion aufgebaut hat, das gesamte Marketing hat auf diesen einen Kampf aufgebaut. Das Video war aber scheiße so, weißt du, weil Emin hat einen Ringer-Takedown gemacht und hat den dann in der Side-Control gehabt, hat dann einmal den Arm getrappt, einen Ellbogen. Dann wurden sie getrennt. Das heißt, nach MMA Decision, No Contest Decision, weil keiner K.O. gegangen ist, keiner hat submitted, sondern die wurden getrennt. So, und darauf haben die halt eben alles aufgebaut. So, Amy war der Mann, der das gemacht hat. Dann sind die in Erklärungsnotstand gekommen, weil alle auf einmal gesagt haben, ey, wieso ist das überhaupt am Boden gegangen und so, ne? Sodass sie dann auf einmal diesen Anti-Bodenkampf Geschichte so sich aus dem Hintern gezogen haben, so, ne, um einfach dieses Malheur, was da passiert ist, zu rechtfertigen, dass da dann auch eine eigene Sache so draus geworden ist mit diesem Anti-Bodenkampf und so. Das war eigentlich nur eine Reaktion aufs Versagen, sagen wir mal, ne? So, und dann in den 90er Jahren kam eine Wettkampfdiskussion auf, weil das waren alles hochtrainierte Pferde, ja, so. Die wollten nicht im Stall stehen, die wollten machen, Emin Bostepo und noch andere, ne, und da gab es dann diese Wettkampfdiskussion mit der Ansage von Emil Bostepe, ja, es sind geplant regionale Meisterschaften, Landesmeisterschaften und dann natürlich auch internationale Meisterschaften und so weiter. So, und diese Diskussion wurde dann Beginn der 90er geführt und die EWTO, Kernspecht, hat es abgelehnt, weil er gesagt hat, guck mal, entweder Leistung oder Kommerz. Wenn wir jetzt auf Leistung gehen, dann werden wir auf diesem Weg zur hohen Leistung mit Sicherheit auch öfter schlechte Leistungen abliefern. Es liegt ja in der Natur der Sache. Das heißt, sprichwörtlich, wir werden ja auch ein paar Mal verlieren. So, und das wäre ja schädlich für diesen Unbesiegbarkeitsnimbus, den die angefangen haben aufzubauen, ja, auf dem Nacken von diesem Kampf 85, der nischt war eigentlich, ne? So, und das Geld war ja schon am Verdienen, ne? Also die haben ja schon richtig Kohle gemacht. Es gab Schloss, es gab Kernschwerte, Ferrari, SL, wollte Hubschrauberlandeplatz bauen und so. Die waren ja alle schon total abgedreht, was Kohle anging. So, dass Kernspecht dann gesagt hat, so nein, wir lassen die Kommerzschiene, zerschnibbeln das Programm oder zerschnibbeln das Wing Chun in kleine Programmchen, die wir dann einzeln verkaufen. Mit dieser Indoktrinierung, mit der chinesischen Kultur, wird das auch keiner hinterfragen. Und dann ist dann so eine Illusion losgegangen, Anfang der 90er Jahre. So, diese Entscheidung war bestimmt für alle nicht so nice. Ich glaube, Emin Bostepa hat das nicht gefeiert. So, der hat sich aber unterworfen, weil jeder hat auch so seinen Preis. Ich glaube, das Geld hat ja alle ein bisschen ruhig gestimmt. Und für diese Entscheidung Anfang der 90er haben die dann 93 die Backpfeife bekommen, als UFC auf einmal aufgetaucht ist. Weißt du? Ja, und da waren die ja gar nicht bereit für. Also hätten die jetzt Anfang der 90er sich für die Leistung entschieden, anstatt für den Kommerz, hätten die dann 3 Jahre sich reintrainiert. Die hatten gute Kontakte, Emin, sein bester Kumpel hier, der Reza, war auch wie ein Ringer-Weltmeister. Die hatten auch Connection nach Hollywood zu Jean Lebel und so, ne? Und wir wissen, Jean Lebel, ja, das ist eine Legende. Also die hätten schon ihre Hausaufgaben machen können und hätten die das 3 Jahre durchgezogen, wären die 93 für UFC einfach bereit gewesen. So, die haben sich aber für den Kommerz entschieden. Das war alles eine Mogelpackung. Dann konnten die da sowieso schon mal nicht teilnehmen. So, und dann ist es aber irgendwie auch nicht ausgeblieben, dass die Gracie-Leute mit Emil Postepe aneinander geraten sind, weil die Gracie-Leute so schlecht über so ein paar Traditional Martial Artists geredet haben und haben die auch herausgefordert und so. Und der Emin Bostep hat mit denen rumgehangen und hat sich ihnen da vorgestellt und hat gesagt, ey, wenn du was von denen willst, musst du erstmal an mir vorbei. Und dann hat Royce Gracie gesagt, guck mal, dich nehme ich auch direkt. Das ist kein Problem, ne? Kein Thema, machen wir.
Ja,
Ne?
irgendwas war mit den
So.
Gracies damals, da kann ich mich auch noch dran erinnern.
Ja, genau. So, ne? Und dann hat Emin das Ding mit Royce Gracie, hat gesagt, ist kein Problem, wir klären das. Wir können gar nicht mehr heute sagen, wer da wen herausgefordert hat. Das war zwischen den beiden zu klären. So, jetzt hat der Helio Gracie, also die Info habe ich auch direkt aus Brasilien, so direkt aus Helios Mund sozusagen, so von einem meiner BJJ-Profs hier, Peter Schirra aus Köln, ne, der ist ja regelmäßig in Brasilien gewesen, der hat mit Renzo Gracie seinen Daddy gechillt und so, weißt du, mit Helio Gracie und so damals. Also der hat die Story von denen aus denen ihren Mund. Helio Gracie hat diese Herausforderung aber doch schon ernst genommen, hat gesagt, naja gut, okay, das wir wissen nicht, ob das gefährlich ist oder nicht. Ne? Das hat man ja in keinem richtigen Kampf gesehen. Das, was die von dem Chinesen da gesehen haben, diesen Kampf, naja gut, das war läppsch. So, da könnte der Postepe wahrscheinlich nicht mithalten, weil die Bodenkampfskills, die man da sieht, die waren dürftig. Ne? So, aber der wollte kein Risiko eingehen, hat gesagt, nee, das wird der Reus nicht machen, weil der hat seine, weiß ich, 78 Kilo damals gehabt. Ne? Und der Postepe hat ja mehr als 84 Kilo gehabt. So dass der Helio gesagt hat, das wird nicht der Reus machen, sondern der Rixen. Rixen Gracie. Weil der Rixen Gracie hatte 84 Kilo. Der war auch so von Körperbau, muskulös, auch so. Die beiden waren ja ähnlich. Ne? So, und das wurde dann genutzt, um auszusteigen und zu sagen, nein, der Emin hat ja ein Problem mit dem Reus und nicht mit Rixen. Weißt du? Und haben da so getan, als ob das wäre ja so eine persönliche Vendetta-Nummer. Und wenn, dann klärt er das mit dem Reus und sonst gar nicht. Weißt du? Und
Aber der Emin ist aber heute noch immer noch aktiv im Wing Chun als
im Wing
Trainer.
Chun ist er noch aktiv, ja.
Okay,
Macht er
wenn du
noch.
jetzt das Wing Chun von Emin siehst, im Gegensatz zu Kernspecht, bist du mehr mit Emin Boztepe so ein bisschen grün, was das Wing Chun angeht?
Also
Vom
Emin
Stil
ist so
her?
der einzige, ja, der Emin, ich bin eher down mit dem, was Emin macht so. Also
Ja.
das, was der Emin macht, ist so das letzte Projekt, was sie entwickelt haben, der auch fertig geworden ist, wenn du so
Was ist mit
willst.
Salih Avci?
Masterlos, ne? Ja, jein, nicht ganz fertig gewesen.
Okay.
Ne? Also Avci, ich halte Avci auf jeden Fall für gefährlicher als Emin. Liegt einfach daran, weil er ein bisschen kleiner ist. Ne? Und meine Erfahrung ist, dass kleinere Menschen sich allgemein mehr durchsetzen müssen als größere und entsprechend auch giftiger sein können. Weißt du, angriffslustiger, aggressiver so. Ne? Der Avci hat ja auch stabilen Box-Hintergrund gehabt. Kam auch aus dem Ring, ähnlich wie Emin Boztepe. So, aber ich kann mir vorstellen, dass der Avci, ich weiß auch so ein bisschen, mit wem der so zu tun hatte. Der hat ja jetzt nicht nur die Polizei trainiert, so. Ich weiß auch ein paar von anderen Privatstudenten, die der hatte und so. Also der hat sehr, sehr gute Kontakte in alle Richtungen, um das jetzt einfach mal so zu sagen, ne? Deswegen halte ich ihn für gefährlicher. So, aber jetzt für den Kampf selber wird er wahrscheinlich mit seinem Gewicht und mit seiner Körpergröße einen Nachteil haben gegenüber Emin, ne? Aber Emin ist so das fertige Leung-Ting Wing Chun-Produkt. Ja, also danach hat Kernspecht das angefangen abzuändern, zu verändern. Da kam Blitz-Defense und dann hat er sich eigentlich immer mehr von dem eigentlichen Wing Chun entfernt, bis zu dem bedeutungslosen Rumschubsen, was er heute macht, so kann man so sagen. Ne? So, deswegen bin ich mit Emil seinem WT auf jeden Fall mehr down als mit dem vom Kernspecht, so, ne?
Ja, wie gesagt, ich habe es live noch nicht gesehen. Ich höre immer nur Geschichten von irgendwelchen Veteranen, die von allen beiden Seiten und von allen beiden Lagern reden und schwärmen und kritisieren und loben. Deswegen
Ja,
hole ich mir immer die Infos von allen möglichen Leuten. Aber eine eigene
ich.
Meinung habe ich leider auch gar nicht zu WT.
Ja, also ich schwärme überhaupt nicht für Emin. Ja, so, ich finde das traurig, wie das für den gelaufen ist. Der muss unglaublich sauer sein, eigentlich auf Kernspecht, so, weißt du, weil der jetzt so kontrovers dasteht, wie er dasteht. Ja, und der hat damals sich vorbereitet auf den Kampf mit Reus. Weißt du, der hat mit einem Ringer-Weltmeister, Iresa, weiß ich nicht, wie der mit Nachnamen heißt, ist ein guter Freund von Emil Zepe, die haben zusammen trainiert. Da war damals auch Guido Wedekind mit dabei, ist auch damals im WT mit unterwegs gewesen, war Eskrima-Weltmeister, dann später auch Thai-Boxen-Weltmeister, hat dann auch zum Jiu-Jitsu gewechselt, so in den 90er Jahren, ne, ist dann mit WT nach Brasilien gegangen und hat dann BJJ kennengelernt und hat dann gesagt, ich bleib direkt hier. Und er hat bei Hideo Gracie und Rick Gracie trainiert und so. Der hat da eine Rolle gespielt. Also ich glaube schon, dass der Emi den Kampf gemacht hätte, auch wenn er vielleicht nicht so ganz gewusst hätte, auf was er sich da einlässt mit dem BJJ. Das hat ja damals alle überrascht. So, aber der hätte sich darauf vorbereiten können, ne? Mit diesem Ringen und vielleicht auch mit Jean Nebel und so, ne? So, aber dadurch, dass von der EWTO-Geschäftsleitung die Entscheidung zum Kommerz gefallen ist, wurde der Kampf ja abgesagt. Und da scheiden sich ja die Geister heute noch, wo die einen sagen, ja, der Emin hat gekniffen. Und ich sage zum Beispiel, nein, das ist ganz klar, Kernspecht hat gesagt, nein. Weil wenn der Emin startet und den Kampf verliert, dann verlieren wir alles. Das Schloss, die Mercedes, den Ferrari, den Hubschrauberlandeplatz und so, weißt du, wir können uns das einfach nicht erlauben. Ja, es ist ja mal letztendlich so. Wir
Hubschrauberlandeplatz ist
beide,
krass.
das ist kein Witz. Also ich habe das alles in meinen Videos auch dokumentierten TV-Aufnahmen unterstrichen. Das sind TV-Berichte, die ich dir jetzt hier gerade zitiere, ne? So mit dem Hubschrauberlandeplatz und so. Und wenn wir beide jetzt, stell dir vor, wir verdienen Millionen damit, und das ist kein Witz, das ist keine Untertreibung. Wir verdienen Millionen mit diesem WT-Geschäft. Und wir sagen jetzt, okay, wir lassen unseren Jungen, den Emin, bei UFC kämpfen. Wenn der verliert, dann verlieren wir unser ganzes Business. Das, sag mal ehrlich, sollen wir das riskieren? Ich frage dich mal jetzt ohne
Warum
Witz.
hätte er das ganze Business verloren? Das verstehe ich nicht.
Weil die einen Unbesiegbarkeitsnimbus aufgebaut haben und gesagt haben, Wing Chun, WT ist unbesiegbar und wie heißt das, der überlegenste Striking-Kampfstil auf der Welt. Noch nicht mal Striking, überhaupt der überlegenste Kampfstil auf der Welt. Das war ja diese Promotion, was die gefahren haben, bis zu den zwei 2000. Danach hat sich das so ein bisschen gedreht. Aber bis zu den 2000ern,
ja, aber jetzt, ich sagen wir mal so, aber jetzt müssen sie sich auf die Fahne schreiben, dass sie gekniffen haben. Ich glaube, das ist noch mehr geschäftsschädigender, als hätten sie den Kampf, sagen wir mal, verloren.
Ja, aber keiner konnte das Internet vorab sehen, weißt du? Das, wer wäre dieser Skandal jetzt heute passiert, 2023, dass das mit dass sie da so jetzt mit dieser Clash Gracies gegen Bostepe, das wäre das heute passiert, ey, das wäre medial zerschachtet worden. Ey, hätten wir jetzt Memes ohne Ende von Kernspech, von Bostepe, die ganze Welt würde sich lustig machen. Also die wären vernichtet wurden, wirklich. So, damals war das aber erst noch unter Kontrolle, weil die Medien einfach nicht groß waren. Ne? Die hatten den Einfluss ja direkt zu den Medien, zu diesen ganzen Fachzeitschriften hier, Budo International damals, zu den ganzen TV-Anstalten und so. Die konnten sehr gut kontrollieren, was rausgeht und was nicht rausgeht. So. Und die haben das durch Propaganda unter den Teppich gekehrt. So, und jetzt, 47 Jahre danach, hat immer noch keiner Eier gehabt, das einfach mal in einem Breakdown runterzubringen. Was da genau passiert ist, und das habe ich jetzt gemacht. Das habe ich vor 2 Monaten angefangen. So, und was soll ich dir sagen? Also, alleine das EWTO-Video haben sich 17.000 Leute angeguckt, so, ne, und sagt auch keiner was, so, weil das ist, du kannst da nicht gegen argumentieren, weißt du? Mhm. So.
Ja, pass auf.
Ich weiß sehr gut, wovon ich da rede, weißt du?
Ja, dann würde ich sagen, wir kommen auch langsam zum Ende, und gegen Ende habe ich immer die Rubrik Empfehlung, und da kannst du dein YouTube-Kanal einmal empfehlen und die Videos, und ich verspreche dir, nach dieser Folge werde ich mir dieses Video mal angucken und sag den Jungs und Mädels doch mal, wo man dich findet, wo man deinen YouTube-Kanal findet, und auch natürlich, ihr habt, glaube ich, du hast zusammen mit jemandem noch einen WT-Podcast, kannst du auch kurz noch was zu erzählen?
Richtig, ja, mit dem Dom Wolf, das ist ein Polizeibeamter, der war früher mal bei einer Spezialeinheit bei der Polizei, und der ist jetzt aber mehr unterwegs so als Polizeiausbilder, Self-Defense, und so, macht auch WT schon lange, und wir haben uns da zusammengetan für einen Podcast, weil wir uns so kennengelernt haben, war Sympathie, war eine Wellenlänge, und da haben wir angefangen, halt mal so ein bisschen gegen diese alten politischen Strukturen zu reden. Das ist so der Inhalt von diesem Podcast, sagen wir mal. Ne? Weil der Dom selber das nicht aus so einer WT-Schule gelernt hat, mit Hierarchie, mit Unterordnung, mit Indoktrination, sondern er kennt das aus dem Einsatztraining. Und der Lehrer bei so einem Einsatztraining ist meistens jemand, der mit seinen Jungs, die er da trainiert, auch im Einsatz klarkommen muss und die Dinger überstehen muss. Somit legt er auch Wert darauf, dass die anderen Jungs auch gut werden. So, deswegen hat er so ein ähnliches Mindset wie ich, weil er das mit den Hierarchien und so nicht kennengelernt hat, sondern erst viel, viel später, weißt du? So, deswegen schweben wir da so ein bisschen auf einer Wellenlänge. So. Und ansonsten bin ich auf YouTube aktiv, Oliver Oberst. Da haben die Leute mich bei irgendwelchen Self-Defense-Videos angefangen zu fragen, ja, was hältst du von dem und was hältst du von denen? Haben alle Namen rausgehauen. So, ich gesagt, hey, komm, ich habe keinen Bock, das alles zu tippen, ich mache das mit dem Video einfach. So, und dann ist das halt immer größer geworden, bis zu dem heutigen Ding. Ganz viele Leute sind aktiviert worden, und jetzt planen wir gerade die ersten Wing Chun Baimo Championships Ende des Jahres 2023. Also es werden Sport-Wing Chun Wettkämpfe kommen. Ne?
Das ist jetzt, das klingt interessant.
Das Resultat aus den letzten 2,5 Monate Aktivität auf YouTube. Also da entstehen ganz viele interessante Sachen, und es ist langsam Zeit, dass dann Umschwung kommt, und die Leute sind auch offen dafür, die hören zu, und es gibt auch gerade Zulauf, so, ne? Wie ich das jetzt gerade so sehe, ne? Also es ist schon echt beachtlich, was da so passiert.
Also da kannst du mich auch gern noch mal weiter auf dem Laufenden halten, wenn mal was Interessantes ansteht, kannst du mich dann privat auch noch mal kontaktieren, wenn diese Championship da, die Liga ansteht. Das hört sich interessant an.
Dankeschön, das finde ich ja cool.
Ja, ist mal was Frisches, so wie Karate Combat macht ja momentan auch so die Runde.
Merci, Dankeschön, ganz
und,
genau. Ganz
und
genau.
Das Gleiche jetzt mit WT umzusetzen, finde ich mega, mega spannend. Ja, da müsst ihr wirklich das richtig geil aufziehen. Also richtig mit Kameras schönen Schnitttechnik.
Ja, richtig, richtig. Daran denken wir. Also Pay-Per-View wird das Thema Nummer 1 dann sein bei diesen Championships. Das muss ich ja vorstellen, die haben alle nie die letzten Jahre was mit Kämpfen zu tun gehabt.
Warte mal ganz kurz. Weißt du, was natürlich auch noch geil wäre? Wenn ihr wirklich so hinterhofmäßig anfangt. So wie damals die alten Kimbo Slice-Zeiten, weil die Defend FC kennst du ja, ne? Das sind doch die, die sich in der Pandemie so gegründet haben und machen auf Wiese, wo, weiß ich nicht, Capoeira antritt gegen Boxen oder, du weißt, was ich meine. Die haben momentan.
Du hast vollkommen recht, aber, ich muss ein Aber dazu sagen, jetzt so durch die letzten 5, 6 Jahre Vollkontakt bin ich es gewohnt, in entsprechendem Ambiente zu verkehren.
Weiß ich. Da würde ich auch, so. Das wäre auch das Ziel, aber die Zahlen sprechen für sich. Weißt du, was ich meine? Ja, gerade ja, so dieses Hinterhof-Flair. Man kann das ja dann so mit langsam aufbauen und dann in größere Hallen irgendwann umsiedeln. Aber ich könnte mir das extrem geil vorstellen. Schönes Hinterhof-Flair. Alles natürlich sicher nicht irgendwie auf Asphalt und dann damit langsam anfangen. Fände ich eine gute Idee.
Ist auf jeden Fall ein super Punkt, den ich mal weitergeben werde. Da sitzen noch ein paar mehr Leute mit mir zusammen und so, und die werden das bestimmt auch interessant finden. Ne? Also es ist ja bei uns demokratisch, weißt du, wenn ich denen jetzt sage, guck mal, Podcast, das ist die Idee, habe ich einen Tipp bekommen, dann gucken wir mal, vielleicht wird da was draus. Ja. Aber wie gesagt, ich entscheide das nicht allein. Ne?
Ja, sehr gut. So, aber halt mich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich meine, ich habe dich eh abonniert auf Instagram und krieg dann eh mit, wenn was ansteht. Aber das klingt echt spannend.
Jawohl, dankeschön. Das freut mich, nice.
Oliver, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hatten am Anfang ja kleine Anlaufschwierigkeiten hier mit dem Internet, mit der Verbindung, aber es hat ja geklappt.
Jawohl, das freut mich. Danke, dass du mir hier eine Plattform gegeben hast.
Gerne, gerne. Kannst du noch mal kurz sagen, wenn Leute hier gerade zuhören, die sagen, den Wing Chun Podcast, da hätte ich auch gerne Interesse. Wie findet man den auch über YouTube?
Alles über meinen Namen, Oliver Oberst.
Sehr gut.
Da findet man mich bei YouTube, bei Instagram, bei Facebook, ich heiße überall gleich. So, und da kann man das überall finden. Ne?
Ich verlinke dich sowieso unten hier in der Folgenbeschreibung, könnt ihr einfach draufklicken und werdet direkt verbunden mit den sozialen Kanälen von Oliver. Oliver, ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, man spricht sich irgendwann mal wieder und wie gesagt, wenn irgendwas Neues ansteht oder so, lass es mich wissen, dann nehmen wir gerne nochmal eine zweite Folge auf.
Jawohl, das würde mich sehr, sehr freuen. Dankeschön, nice.
Würdest du denn die Einladung auch annehmen, wenn sich jetzt jemand meldet von der EWTO und sagt, ich möchte gern mich auch nochmal zu Wort melden?
Ja, selbstverständlich. Das ist das, was wir wollen, wo aber keiner Bock drauf hat. So, ne? Also wir haben ja schon gesagt, also wir können ja einen Diskurs machen, ne? Hinsetzen 2, 3 Leute und dann können wir doch diskutieren. So, aber das ist halt, bei denen ist halt ausschließlich Gutreden erlaubt. Und weißt du, Kritik hat da nichts zu suchen. Das ist schlechtes Reden für die und deswegen wird da keiner zustimmen. Das wird keiner machen. Ich bin mir ganz sicher.
Ja, wie gesagt, Türen stehen offen bei Oliver und mir. Meldet euch, wenn ihr von der EWTO kommt und dürft was sagen. Ansonsten bedanke ich mich bei dir, bedanke mich bei allen, die eingeschaltet zugehört haben. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bleibt gesund, bleibt sicher. Bis dahin. Ciao.
Ciao.